Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Liebe Gemeinde, mit diesem Bibelwort aus Psalm 36 begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Taufgottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis. Ein ganz herzliches Willkommen gilt unseren beiden Taufkindern. Das sind Janosch Kessel und Tilda Marie Schneider. Herzlich willkommen an ihre Familien und an ihre Paten. Wir haben besprochen, dass 1 bis 2 Personen pro Tauffamilie während der Taufe fotografieren dürfen. Ich begrüße weiterhin ganz herzlich unsere Prädikantin, Frau Gundi Bessler. Sie hat bereits heute Morgen Gottesdienst in Haxheim gehalten und wird diesen Gottesdienst ab der Predigt übernehmen. Noch eine kurze Information auch zu mir selbst. Ich war ja wegen eines gebrochenen Ellenbogens längere Zeit krankgeschrieben. Es geht mir inzwischen deutlich besser. Ich befinde mich jetzt in einer Phase der Wiedereingliederung. Vieles bewegt uns in diesen Tagen. Freude und Leid liegen manchmal ganz eng beieinander. Da ist es umso wichtiger, dass wir diesen Weg des Glaubens als Gemeinde miteinander gehen und all die Gefühle, die uns bewegen, in Gottes Hand legen. So begrüße ich heute Morgen weiterhin alle Angehörigen von Herrn Hans Wehrheim, der am 28. Juni 2026 verstorben ist. Heute Morgen werden wir seiner gedenken. Wir werden eine Kerze am Lichterort für ihn entzünden und ihn in unsere Fürbitte einschließen. Unser Leben steht in Gottes Licht. Es ist das Licht der Auferstehung, welches von Anfang an über unserem Leben leuchtet. Und um das zum Ausdruck zu bringen, bringe ich gleich während des nächsten Liedes das Licht der Osterkerze zum Taufbecken. Lass uns gemeinsam singen das Lied Du hast uns Herr gerufen. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 168. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Gemeinsam lesen wir den Psalm unter der Nummer 745. Ich bitte die Gemeinde, die eingerückten Verse zu lesen. Halleluja! Lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Kommt, lasst uns anbeten. Evangelium bitte ich die Gemeinde aufzustehen. Durch die Taufe wird unser Leben in Gott gegründet. Sie geschieht in dem Auftrag, den Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat. So heißt es im Evangelium nach Matthäus. Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Macht, im Himmel so auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch aufgetragen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Für die Tauffragen bitte ich alle noch stehen zu bleiben. Liebe Eltern, liebe Paten, wollt ihr, dass Janosch Kessel und Tilda Marie Schneider getauft werden? Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Und du, lieber Janosch, wünschst du dir das auch selbst? So antwortet jetzt alle gemeinsam mit Ja. Die Kinder sind uns als Gabe von Gott anvertraut worden. Sie sollen zu Gott gehören. Wollt ihr, liebe Eltern und Paten, tun, was in euren Kräften steht, dass die Kinder zur Gemeinde gehören, als Christen im Vertrauen auf Gott ihr Leben führen und Verantwortung in der Welt übernehmen lernen? So antwortet alle gemeinsam Ja mit Gottes Hilfe. Und so frage ich auch euch als Gemeinde: Seid ihr bereit, Janosch und Tilda in eurer Mitte aufzunehmen, Raum zu gewähren, heilsame Unruhe zuzulassen und gemeinsam alt und jung den Weg des Glaubens zu gehen? Dann antwortet ihr alle gemeinsam Ja mit Gottes Hilfe. Dann bitte ich die Gemeinde, wieder Platz zu nehmen und zuerst die Tauffamilie von Janosch Kessel mit Paten ans Taufbecken zu kommen. kurz sich schon mal da hochstellen und alle anderen dürfen sich hier im großen Kreis drumherum stellen. Sie können vielleicht ein bisschen hier rüber gehen, dann können Sie auch gut gucken. In Jesus Christus sagt uns die Taufe, vor allem deinem Laufen und Wollen sagt Jesus Ja zu dir. Er vergibt dich, trägt dich, hält dich und bringt dich ans Ziel. Die Taufe ist der Bundesschluss Gottes mit unserem Leben und er nimmt seinen Bund nicht zurück, weil er treu ist und voll großer Geduld. Die Emily darf nun das Taufwasser eingießen. Richtig schön viel. Ruhig alles rein. Janosch, du hast dir deinen Taufvers selbst ausgesucht, habe ich gehört. Es ist das Wort aus 1. Petrus 5, Vers 7, wo es heißt, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, lieber Janosch, eine aufregende Woche liegt schon hinter dir und hinter deiner Familie. Denn am Dienstag bist du in die Schule gekommen. Da gibt es viele neue Eindrücke zu verarbeiten. Du hast jetzt schon viele neue Menschen und Räume kennengelernt. Und heute stehst du hier und lässt dich taufen. Das ist einfach toll von dir. Ja, manchmal ist es so, dass innerhalb kurzer Zeit alles einfach zusammenkommt. Das haben Sie, liebe Familie Kessel, schon öfter erlebt. Und so vieles hat sich so gut gefunden und es gibt viel Grund zur Dankbarkeit. Aber manchmal lasten auch Sorgen auf uns. Sorgen, die kann man sich vorstellen, wie schwere Steine, die wir so mit uns rumtragen. So wie einen schweren Rucksack voller Steine, schwerer manchmal noch als ein Schulranzen. Und genau für diese Momente ist der Taufspruch da, Janosch. Er gilt nicht nur dir, sondern auch der ganzen Familie, wo es heißt, alle deine Sorge werfe auf Gott, denn er sorgt für euch. Und das bedeutet, Janosch, wenn du Sorgen spürst, kannst du wie einen schweren Rucksack voller Steine einfach an Gott abgeben. Er will ihn für dich tragen, sich um dich kümmern. Du bist niemals alleine, denn Gott ist mit dir. Und nun bitte ich dich zur Taufe. Darf ich ein bisschen vorbeugen? Janosch Kessel, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott beschütze dein Leben. Er begleite dich auf all deinen Wegen. Gottes Liebe umgebe dich. Gottes Friede erfülle dich. Amen. Jetzt darfst du dich ein bisschen trocken machen. Du kannst noch einen Moment da stehen bleiben. Wir wollen noch beten. Alle Sorge werfe auf ihn, denn er sorgt für dich. Lasst uns beten. Gott, du Schöpfer der Welt, du hast uns in Jesus den Weg zum Leben gezeigt. Wir beten für Janosch. Erfülle ihn mit deinem Heiligen Geist. Stärke seinen Glauben an dich. Lass ihn in Liebe aufwachsen und spüren, dass du für ihn da bist und seine Sorgen trägst. Lass ihn gute Erfahrungen machen und spüren, wie du sein Leben in der Hand hältst. Jesus Christus ist das Licht der Welt und als Zeichen, dass sein Licht mit dir geht, wird nun die Taufkerze angezündet. Das darf der Pate machen. Genau. Kannst du hier dran anzünden. Jetzt kommt noch der Segen für die ganze Familie. Liebe Tauffamilie, Gott gebe euch allen für jeden Sturm einen Regenbogen, für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit, für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund es zu teilen, für jeden Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes Gebet. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir dürfen nun alle wieder Platz nehmen und wir singen das Wunschlied zur Taufe von Janosch. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 209 und wir singen die Strophen 1 und 4. Also nicht 1 und 2, sondern 1 und 4. Darf ich die Tilda Marie Schneider mit ihrer Tauffamilie ans Becken bitten. Genau, auch Sie dürfen sich gerne in einem großen Halbkreis um das Becken. Tildas Taufvers steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Tildas Eltern haben sich für diesen schönen Vers entschieden, um damit zum Ausdruck zu bringen, wie getrost und stark ihre Tochter in die Welt hinausziehen kann. Denn sie ist geliebt und gehalten von Gott und von ihrer Familie. Das gibt ihr Kraft, schenkt ihr Gelassenheit, das ist ihre Basis. Und in diesem guten Fundament kann Tilda Wurzeln schlagen, die ihr sowohl Sicherheit und Geborgenheit geben, aber die es ihr auch ermöglichen, sich frei zu entfalten und sich auszuprobieren. So bitte ich nun das Kind zur Taufe. Tilda, guck mal. Hier ist Wasser. Guck mal. Tilda Marie Schneider. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott beschütze dein Leben. Er begleite dich auf all deinen Wegen. Gottes Liebe umgebe dich. Gottes Friede erfülle dich. Amen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir beten für Tilda. Großer Gott, wir beten für Tilda. Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist und stärke ihren Glauben an dich. Wir bitten dich, lass sie im Laufe ihres Lebens immer wieder erkennen, was ihr Gutes geschenkt ist, dass sie geliebt ist, so wie sie ist, dass sie ein Zuhause hat, in welches sie immer wieder zurückkehren kann, wie in einen sicheren Hafen. Wir danken dir, dass sie erfahren darf, wie ihre Eltern es ihr ermöglichen, Wurzeln zu schlagen und Flügel zu entfalten. So bitten wir dich, großer Gott, lass Hilda spüren, wie du ihr Leben durchdringst, mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Amen. Als Zeichen, dass Gottes Licht mit Hilda geht, wird nun auch ihre Taufkerze angezündet. Und die große Schwester, die Lilly, ist schon getauft worden. Sie darf ihre Taufkerze als Erinnerung anzünden. Jetzt kommt noch der Segen für die ganze Familie. Liebe Tauffamilie, Gottes Kraft stärke euch. Gottes Freude begleite euch. Gott schenke euch Rat und Beistand in all euren Fragen. Er schenke euch Mut aufzubrechen und neue Wege zu gehen. Er schenke euch viele Zeichen seiner Nähe. Er sei ein Licht in euren Herzen. So segne und behüte euch der barmherzige und liebende Gott, heute, morgen und alle Tage der Welt. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Und wir singen Tildas Wunschlied zur Taufe, Vergiss es nie. Es steht in dem EG Plus unter der Nummer 60 und wir singen die Strophen 1 und 3.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, Jesus erzählt gerne Geschichten. Und manche Geschichten, die er erzählt, die sind herzergreifend. Und manche sind richtig unbequem. Sie machen uns einen dicken Strich durch unsere Rechnung, durch unser Lebens- und Weltbild. Eine solche Geschichte ist der heutige Predigttext. Ich lese aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne und wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Weiter spricht Jesus: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Herr, segne Reden und Hören. Amen. Die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner. Liebe Gemeinde, ist diese Geschichte nicht Wasser auf die Mühlen von Leuten, die es immer schon gewusst haben? Die Frommen, die tun ja nur so. Das sind doch alles Heuchler. Rennen jeden Sonntag in die Kirche und sagen auch nicht mal guten Tag, wenn sie einem auf der Straße begegnen. Ist das nicht Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, lieber ein ehrlicher Sünder als ein scheinheiliger Frommer? Ist das nicht Wasser auf die Mühlen derer, die sich all ihren kirchlichen, ethischen Verpflichtungen entziehen und am Ende dann doch mit einem lieben Gott rechnen? Lassen Sie uns den Pharisäer einmal genauer anschauen. Und ganz offen, ich wünsche mir mehr Menschen wie diesen Pharisäer. Ich wünsche mir mehr Leute, die von Herzen fromm sein wollen. Ich wünsche mir mehr Leute, denen das Wort Gottes nicht gleichgültig ist, sondern die es als lebensgestaltende Kraft annehmen. Ich wünsche mir mehr Leute, die ihre Kinder taufen lassen oder die sich selbst für die Taufe entscheiden. Es ist doch allgemein üblich, die Pharisäer als Heuchler übelster Sorte anzusehen. Und das, vermute ich, hindert uns daran zu erkennen, was für diese Leute spricht. Sie haben ein Leben geführt, das sich an Gottes Wort orientiert. Sie haben ernst gemacht mit den Forderungen Gottes, peinlich genau darauf geachtet, es einzuhalten, bei sich selbst und bei ihren ganzen Familienangehörigen. Deshalb konnte auch jeder Bettler gewiss sein: Ich halte meine Hand nicht vergeblich hin. Diese Leute wissen um ihre Verpflichtung, Gutes zu tun. Und sie wissen nicht nur darum, sondern sie tun auch Gutes. Und wenn einer zu einem Pharisäer kam und ihn bat: Du, ich bin in Not, ich bin in Sorge, bete für mich oder hilf mir, dann hatte er das nicht umsonst gesagt. Das sind Leute, auf die man rechnen kann im Leben der Gemeinde und im Leben der Gesellschaft. Das sind die Pharisäer. Für unsere heutige Zeit übertragen sind das diejenigen, die sich in der Kirchengemeinde engagieren und mitarbeiten, die regelmäßig die Gottesdienste besuchen. Das sind diejenigen, die sich auch unter der Woche mit der Bibel beschäftigen und sich daraus den Weg ins Leben zeigen lassen. Das sind diejenigen, die freiwillig Spenden geben, gegen die unsere Kirchensteuer ein harmloser Klacks ist. Sie ringen im Gespräch mit anderen um eine Kirche, die sich nicht selbst genügt, sondern sich den Forderungen der Zeit stellt. Ja, wir müssen Stellung beziehen zu den Fragen von Nachhaltigkeit und Umweltschutz, zum Umgang mit Menschen, von denen manche behaupten, dass sie hier nichts zu suchen haben und zurückgeschoben werden müssten. Wir müssen Stellung beziehen zu Fragen der Wehrpflicht, zu Militäreinsätzen und zu Waffenlieferungen. Wir müssen Stellung beziehen zum Umgang mit Staaten, in denen die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Und wir dürfen an der neuen Armut nicht vorübergehen. Wir müssen uns den Menschen zuwenden, die durch ihr persönliches Lebensschicksal schwer getroffen sind. Und die heutigen Pharisäer sind auch die Leute, die sich in den öffentlichen Belangen hier vor Ort in Nierstein engagieren. All dieses Engagement macht diese Leute zu Pharisäern im eigentlichen, im guten Sinn. Und manches in unserem Staat, in unseren Dörfern und in unserer Kirche wäre besser, wenn es mehr Männer und Frauen von diesem Zuschnitt gäbe. Aber warum urteilt Jesus so hart? Warum ist es nicht genug, was der Pharisäer leistet? Doch, behaupte ich, doch, es ist genug und es ist gut, was er macht. Eines aber hat der Pharisäer im Gleichnis nicht verstanden. Er hat geglaubt, durch all diese Aktivitäten könnte er sich vor Gott ins rechte Licht setzen. Er hat geglaubt, mein gutes Leben macht, dass ich mit Gott im Reinen bin. Er hat geglaubt, dass er mit seinem Verhalten gegenüber Gott und den Menschen so viele Pluspunkte gesammelt hat, dass Gott auf jeden Fall nichts Entscheidendes mehr an ihm auszusetzen haben könnte. Und, liebe Gemeinde, ist das zumindest uns Erwachsenen nicht auch doch vertraut? Ist uns denn diese Haltung so fremd? Mit diesem Gedanken entdecke ich den Pharisäer in mir. Habe ich nicht auch schon so gedacht? Warum das jetzt? Kann es denn sein, dass mich dieser Schicksalsschlag so trifft? Ich halte mich zu Gott, ich glaube, ich bete, ich gehe in die Kirche, ich spende. Wie kriege ich das zusammen? Was habe ich falsch gemacht? Oder auch andersherum. Wie oft mischt sich in die Empörung über irgendwelche Leute, die sich unmöglich benehmen, die ihre Ehe mit Füßen treten, die mit der Wahrheit Schindluder treiben, dieser Gedanke, ach, was bin ich so froh, dass ich nicht so bin wie der oder die. Und genau das ist der Fehler des Pharisäers, dass er aus seinem eigenen Leben sein Urteil ableitet, dass er sich gewissermaßen ausrechnet, wie Gott über ihn zu denken hat. Aber unsere Lage vor Gott deckt sich nicht mit dem, was wir uns selbst attestieren. Wer mit der Fülle seiner guten Taten und seines guten Lebens vor Gott tritt und damit argumentieren will, der hat sich schon selbst ins Abseits gestellt, weil vor Gott eben nicht zählt, was wir vorzuweisen haben, sondern es zählt, ob wir ihm vertrauen. Darum sollen wir nicht vor Gott treten wie der Pharisäer. Und was ist mit dem Zöllner? Ist der denn so viel besser dran? Er hat sich nicht um Gott und seine Gebote gekümmert. Er hat sein Leben erst einmal aufgebaut nach der Devise, Geld stinkt nicht, aber es beruhigt ungemein. Er hat all die lästigen religiösen Vorschriften beiseite geschoben, die hindern einem ja nur, im Kampf des Lebens klarzukommen. Mit den Wölfen heulen, Ellbogen ausfahren, sehen, wo man bleibt. Dass das eine oder andere dabei auf der Strecke bleibt, ist dann so. Muss man halt hinnehmen. Kollateralschaden. Der Erfolg heiligt schließlich die Mittel. Außerdem, es merkt ja kaum einer. Und nun steht dieser Mann vor Gott. Was ihn dazu gebracht hat, das erzählt uns Jesus nicht. Aber wie er vor Gott steht, das erzählt er uns schon. Der Mann weiß, dass sein Leben Gott nicht gefallen kann. Er weiß, was all sein finanzieller und sonstiger Erfolg nicht überdecken kann, nämlich, dass er bei Gott hoffnungslos im Defizit ist. Ihm ist auch klar, dass er nicht mit Gottes Güte und Barmherzigkeit kalkulieren kann. Darum steht er so ganz und gar mit leeren Händen vor Gott. Sei mir, Sünder, gnädig. Und jetzt kommen wir in die Geschichte. Und wir kommen in der Geschichte an eine ganz gefährliche Stelle. Jesus urteilt, er ging gerechtfertigt. Und ich sage, Gott behüte uns davor, daraus eine Methode machen zu wollen, etwa in dem Sinne, nun tapfer drauf losgesündigt und am Ende wird Gott uns das schon nicht anrechnen. Denn schließlich hat Jesus mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung doch dafür gesorgt, dass all meine Sünden vergeben und getilgt werden. Ein bisschen Zerknirschung und dann ist schon wieder alles gut. Liebe Gemeinde, machen wir uns nichts vor. Unzählige Menschen leben genau so. Ohne nach Gott zu fragen, ohne den aufrichtigen Willen zu haben, sich nach Gottes Weisungen zu richten. Gott kann ja gar nicht anders, als uns Menschen so zu akzeptieren, wie wir sind. Denn schließlich hat er uns ja so geschaffen. Eine sehr bequeme Einsicht. Er kann gar nicht anders, als uns so zu akzeptieren. Es gibt nicht nur diesen Hochmut der frommen Leute, die Gott ihre Frömmigkeit vorrechnen. Es gibt genauso auch den Hochmut der unkirchlichen Leute, die sich schon längst ihre Rechtfertigung bescheinigen haben lassen, weil sie eben nicht anders leben als andere auch. Und es gibt dieses Spekulieren mit Gottes Gnade. Aber so wenig der rechnende Fromme wirklich aus dem Vertrauen auf Gott lebt, so wenig tut es der, der Gottes Vergebung einrechnet, der darin einen Freibrief für sein Leben sieht. In der Geschichte vom Zöllner und vom Pharisäer wertet Jesus nicht das konsequente Leben des Pharisäers ab. Darin soll er uns Vorbild bleiben. Jesus wendet sich nur gegen diese Rechnungshaltung. Auch wertet Jesus nicht das gottlose Leben des Zöllners ab. Sünde ist und bleibt Sünde. Aber so wie der Zöllner vor Gott steht, darf er für uns zur Herausforderung werden. Das, liebe Gemeinde, ist nun das Evangelium, die frohe Botschaft, die in der Geschichte liegt. Es gibt keinen Weg, wie wir uns mit Gott ins Reine setzen. Weder den Weg des frommen Sammelns von Pluspunkten, noch den Weg der bürgerlichen Unauffälligkeit, noch den Weg der demütigen Selbstzerknirschung. All unsere Wege wie wir uns vor Gott selbst recht machen wollen, erweisen sich als Sackgasse. Das Urteil wird nämlich nicht von uns gesprochen. Wir können es uns nicht selbst bescheinigen. Jetzt hast du alles richtig gemacht. Da gibt es nur einen einzigen Weg. Gott spricht uns gerecht, so wie er den Kindern in der Taufe mit seinem Ja zu ihrem Leben auch sagt: Du bist mein geliebtes Kind. Janosch, zu dir hat er das gesagt: Du bist mein geliebtes Kind. Und auch zu Tilda hat er gesagt: Tilda, du bist mein geliebtes Kind. Es ist nicht der Pharisäer, der das Urteil fällt, und es ist nicht der Zöllner, der das Urteil fällt. Es ist Gott in Jesus Christus. Er sagt: Dieser ist gerecht gemacht. Er allein, Jesus Christus, hat die Vollmacht, über ein Menschenleben zu urteilen. Lassen Sie uns das bitte nicht vergessen, wenn wir so schnell bei der Hand sind mit unseren Urteilen über fehlende Frömmigkeit, über heuchlerisches Getue, über den schmerzlichen Zwiespalt zwischen Wort und Tat. Uns steht das Urteil nicht zu. Deswegen ist es falsch und zu kurz gedacht, aus der Geschichte folgende Regel abzuleiten. Nämlich: gerechtfertigt ist anscheinend nur, wer so ist wie der Zöllner. Gerechtfertigt ist anscheinend nur, wer nicht so ist wie der Pharisäer. Wenn wir so denken, haben wir die Geschichte, die Jesus uns erzählt, nicht richtig verstanden. Es bleibt noch ein letzter Punkt. Weit verbreitet gibt es die Einstellung, dass am Ende keiner ein Urteil fällen wird, dass das letzte Wort sowieso heißen wird: Das jüngste Gericht fällt aus. Am Ende wird alles gut. Wenn Jesus so gelehrt hätte, dann hätte er sich und uns die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner ersparen können. Warum sonst sollte er uns so deutlich machen, wer vor Gott darauf beharrt: Ich will nach meiner Fasson mit dir, Gott, ins Reine kommen. Ich biete dir all meine guten Werke. Der wird an seinen Taten, an seinen guten Werken, aber auch an seinen nicht ganz so guten Werken, genauso wie an seinen Beweggründen und seiner inneren Haltung gemessen werden. Uns ist nicht zu helfen, wenn wir uns das nicht gefallen lassen, dass unser Stand vor Gott nicht aus unserem Leben bestimmt wird, sondern aus dem Lebensopfer Jesu Christi. Vor denen, die damals auf sich selbst vertrauten, und vor uns, die heute heimlich genauso denken und leben, steht Jesus, der uns am Zöllner zeigt, dass er sich der Verlorenen bedingungslos annimmt und ihrer erbarmt. Indem Jesus uns das erzählt, will er uns anbieten, dass wir so vor Gott treten, nämlich mit leeren Händen, mit einem Herzen, das nichts Eigenes vorzuweisen hat, und dass wir uns beschenken lassen von seiner Gnade. Und der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als wir mit unserem menschlichen Verstand begreifen können, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Lied Nummer 638: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Wir kommen zu den Fürbitten und ich bitte es mir nachzusehen, dass ich es nicht von hier vorne, sondern vom Ambo aus mache, weil hier auch das Mikrofon ist. Wir entzünden eine Kerze für Hans Wehrheim. Hans Wehrheim verstarb im Alter von 51 Jahren und wurde am 6. Juli hier in Nierstein beigesetzt. Wir entzünden die Kerze im Augenblick der Stille. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Guter Gott, wir gedenken vor dir an Hans Wehrheim. Sein früher Tod ist so unfassbar, dass es schwerfällt, dich als guter Gott anzusprechen. Und doch wollen wir darauf vertrauen, dass du es gut mit ihm meinst, dass du es gut mit allen meinst, die ohne Hans Wehrheim zurückbleiben mussten. Schenke die Gewissheit, dass du ihn heimgerufen hast in deine göttliche Herrlichkeit. Umhülle ihn in deiner Liebe und halte ihn geborgen in deiner schützenden Hand. Und schenke allen, die um Hans Wehrheim trauern, die Gewissheit auf das Leben in deiner Herrlichkeit. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie begleiten, die mit ihnen weinen, die mit ihnen schweigen, die ihnen zuhören, die sich mit ihnen erinnern, erinnern an Hans Wehrheim. Uns alle, Gott, lehre bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Guter Gott, Leid und Freude liegen so eng beieinander. So wollen wir auch die beiden Täuflinge von heute vor dich in unser Gebet bringen. Und ich bitte die Patin von Tilda nach vorne. Und die Gemeinde bitte ich, sich zu erheben. Gott, in der Taufe hast du Ja gesagt. Ja zu Tilda Marie Schneider. Ja zu Janosch Kessel. Wir danken dir für diese Taufkinder, Janosch und Tilda. Lass sie dein Licht im Herzen behalten. Lass sie deinen Segen spüren. Lass sie ein Segen für andere Menschen sein. Wir beten für Tilda.
Guter Gott, wir bitten dich für Tilda. Schenke ihr Selbstvertrauen und Neugierde, mit denen sie die Welt in deinem Schutz sicher entdecken kann. Und lass sie umgeben sein von Wegbegleitern, Freunden und Familie, die sie stärken und an ihrer Seite sind. Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für Janosch, dass er gesund und fröhlich aufwachsen darf und dass immer jemand für ihn da ist, auch wenn er einmal krank ist oder traurig. Schenke ihm viel Freude in der Schule und lass ihn gute Freunde in seiner ersten Klasse finden. Wir bitten dich, dass er in seinem Leben immer wieder erfährt, dass du, Gott, für ihn sorgst, so wie es auch sein Taufspruch sagt. Herr, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, du liebst alle Menschen, die Anständigen und die Verlorenen, die Gescheiterten und die Erfolgreichen. In deiner Gemeinde sind sie alle vereint, sind wir alle vereint. Bewahre uns vor dem Hochmut des Gerechten, der auf andere herabsieht. Nimm von uns die Zufriedenheit des Satten, der die Notleidenden vergisst. Lass uns aber auch nicht Angst haben vor dem Versagen, sondern lass uns deiner Hilfe und Führung vertrauen. Steh uns bei, wenn wir dich aus den Augen verlieren. Gott, lass keinen von uns los. All das, was unser Herz erfüllt, Freude und Leid, Sorge und Dankbarkeit, aber auch unsere Sehnsucht nach Frieden in der Welt, legen wir hinein in das Gebet, das Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld. Entschuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Wir singen aus dem Lied 168, was wir zu Beginn schon begonnen haben. Die letzten drei Strophen, wenn wir jetzt weitergehen. 168, 4 bis 6.
überreichen kann. Ich möchte Sie herzlich einladen und hinweisen auf das anstehende Kulturfest. Es findet am 23. August im Niersteiner Stadtpark fast. Es ist das 30. internationale Kulturfest des AK Asyl und wir wollen an diesem Tag mit unseren ausländischen Mitbürgern grenzenlos feiern. Es erwartet Sie ein musikalisches Programm, internationale Spezialitäten und auch ein Programm für Kinder. Der Eintritt für alles ist frei. Es wäre ganz wunderbar, wenn sich der ein oder andere noch für einen Kuchen eintragen könnte. Durch den Kuchen wird das Fest finanziert. Im Turmraum haben wir eine Liste ausliegen. Wer einen Kuchen spenden möchte, kann sich dort gerne noch eintragen oder bei Frau Christiane Meyer in Verbindung setzen. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Ich lade herzlich ein zu kommenden Veranstaltungen. Am kommenden Sonntag, den 23. August, halte ich Gottesdienst in Schwabsburg um 9.30 Uhr. Und schon ein kleiner Ausblick auf die nächste Sommerkirche am Samstag, den 29. August um 18 Uhr. Da haben wir Sommerkirche mit einem Jazzkonzert im Anschluss. Blue Spice kommt und es gibt auch wieder einen Ausschank im Anschluss. Und noch ein Hinweis auch für Kinder und auch Erwachsene. Und zwar gibt es eine sehr schöne Aktion, Orgelmusik und künstlerisches Gestalten für Kinder und Erwachsene. Eine Veranstaltung von Katrin Bibiella und Eckhard Meyert-Wölfle, dem Künstler aus Nierstein. Dieses findet statt am Samstag, den 12. September von 10 bis 13 Uhr.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen als Gemeinde bedanken. Ich war heute das erste Mal hier in Nierstein, habe mich sehr wohl gefühlt und fand es einfach schön, hier zu sein. Und nun lassen Sie uns unter dem Segen des Herrn in die neue Woche gehen.